Schönste an Köln ist die Autobahn nach Mönchengladbach.
Jetzt muss die Pille einfach rein und fertig aus.
Fohlenstammtisch.
Hier ist der Fohlenstammtisch.
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 Ganz klar Fohlenstammtisch.
Ja, sind wir denn nicht alle Fohlenstammtisch?
Der Fohlenstammtisch meldet sich heute zurück, heute wieder auf einen Dienstagabend, den 3. März, nach unserem Heimspiel gegen Union Berlin. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. Ich freue mich sehr, dass der Holger aus Münster da ist. Und ja, Holger, schön, dass du da bist. Ich glaube, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Und ja, ich werde direkt vorab mal fragen, wie hast du denn das Spiel gesehen? Warst du im Stadion? Warst du zu Hause? Wie ging es dir so mit Aufstellungen und Formationen? Wie bist du ins Spiel gestartet?
Ja, hallo Björn, hallo alle Fans da draußen. Ich habe es von zu Hause gesehen und wir hatten ja über taktische Wechsel oder irgend sowas gesprochen, aber es war wieder nicht der Fall. Es war die alte taktische Formation, aber Wei Moya war da und das hat uns natürlich alle gefreut, endlich mal ihn von Anfang an zu sehen. Dann war noch Kastrop, der links auf einmal spielte für Ulrich. Das war auch ein bisschen verrückt. Ich habe ein gutes Spiel gesehen, am Ende sogar ein spannendes und mitreißendes Spiel, seit langer Zeit wieder mit einem ziemlich guten Ende für uns und ich sitze ja, wie glaube ich, wir alle Gladbach-Fans mit einem ziemlich guten Gefühl.
Ja, definitiv. Unterm Strich war es dann der doch lang ersehnte Sieg, den wir endlich mal wieder eingefahren haben. Ergebnis war ja denkbar knapp und über lange Phasen des Spiels hat es auch nicht so ausgesehen, als wenn wir das wirklich irgendwie gezogen bekommen. Wir haben es dann aber hinbekommen. Und ja, bevor wir jetzt gleich auf die einzelnen Highlights oder ja, nennenswerten Szenen eingehen, würde ich ganz gerne ein Thema aufschnappen, das du gerade schon angesprochen hattest. Thema Personal und Thema Formation. Wir hatten ja in den letzten Wochen relativ viel darüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht so zufrieden mit dem System sind, das wir spielen, mit der Formation, dieser Grundformation mit den drei Innenverteidigern und diesen Schienenspielern. Und ich glaube, Polanski hat das eben auch gesehen und gemerkt und hat aus dem Grund auch ein Zeichen gesetzt. Wir haben nach dem letzten Spiel quasi den Wechsel mehr oder weniger schon gefordert, dass Ulrich rausrotieren soll. Ich hätte mir tatsächlich auch gewünscht, dass Skelly rausrotiert. Ja, aber das wird, denke ich mal, der Grund gewesen sein, ne? Warum wir da eben diesen Wechsel auf dem Platz gesehen haben, Ulrich eben nicht auf dem Platz stand und stattdessen Jens Kastrop die linke Schiene bedient hat. Und ich fand, der hat das auch tatsächlich gut gemacht. Also Kastrop ja sowieso ein Spieler, der eine sehr hohe Intensität mitbringt, der auch einen unfassbar starken Antritt hat. Und das kommt dir natürlich auch sehr zugute. Und vor allem ist es ein Spieler, der deutlich offensiver denkt als Lukas Ulrich. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zu Skelly, weil ich den gerade eben angesprochen habe. Ich fand, alles in allem hat er ein gutes Spiel gemacht oder ein ganz okayes Spiel gemacht. Das haben aber eigentlich alle Borussen, die da jetzt auf dem Platz standen. Das war einfach ein Spieltag, wo du gesagt hast, du merkst, da geht wieder was. Die Mannschaft hat an sich geglaubt und dementsprechend war, ja, ich glaube, dieses komplette Stimmungsbild auf dem Platz relativ positiv. Du hast es dann auch an den Fans gespürt und gemerkt, ne? Also in der zweiten Halbzeit ging ja ein Ruck durchs Stadion, wo noch mal richtig intensiv angefeuert wurde. Ich selbst habe übrigens auch zu Hause geguckt, war nicht im Stadion und mir ging der Kommentator so dermaßen auf den Keks, dass ich dann in der Halbzeit irgendwann das Kommentar gewechselt habe. Also du kannst ja bei Sky die Tonspur ändern und ich habe dann nur noch die Stadionatmosphäre angemacht und da hast du das richtig mitbekommen, ne, was da auf einmal los war. Und das fand ich schon sehr interessant, das so mitzubekommen und vor allem halt sehr positiv aus dem Fanlager raus. Ja, was ich allerdings ein bisschen verwunderlich fand, und da hatte ich mich letzte Woche ja auch ganz klar zu bekannt, war dann doch eben der Wechsel, dass Moya in die Startelf reinkommt. Also bitte nicht falsch verstehen, ich fand das sehr gut von Moya. Ich fand das aber für Bolin nicht so gut, dass er den eigentlich nach einem relativ guten Spiel letzte Woche rausnimmt. Obwohl Bolin jetzt quasi mit seiner Einwechslung dann wieder dort angeknüpft hat, wo er in den letzten Wochen ja stand. Ne? Also ich fand, das war eine sehr starke Einwechslung, die Polanski da vorgenommen hat. Und der hat das Spiel auf jeden Fall wiederbelebt. Und natürlich nicht nur wegen des Elfmeters, den es dann gab, den er rausgeholt hat, wo er in dieser Szene drin bleibt, sondern auch generell Was mir aber alles in allem sehr, sehr gut gefallen hat, Holger, und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, aber ich glaube, die Antwort schon zu kennen, ist, ich habe in den letzten Wochen immer wieder moniert, dass wir zu berechenbar sind und dass wir alles über rechts spielen. Und das war jetzt ja gegen Union überhaupt nicht der Fall. Also da war eigentlich von der ersten Minute an, meiner Meinung nach, ja, eine sehr große Flexibilität auf dem Platz. Und du wusstest gar nicht, wird jetzt Honorar gesucht oder wird Castrop gesucht oder bleibt Honorar vielleicht ein bisschen im Zentrum und Skelly geht auf die Schiene. Wie sieht es mit Moya aus, der ja sehr dribbelstark einfach ist und auch ein gutes Tempo mitbringt? Ist dir das auch so extrem aufgefallen, dass du sagst, wir waren da deutlich variabler aufgestellt?
Ja, absolut. Also es hat ja gekribbelt vom Spiel. Ich glaube, es hat bei den Spielern gekribbelt, bei den Fans, bei uns allen hat es gekribbelt, weil wir wussten, was auf dem Spiel steht, dass wir dieses Spiel definitiv nicht verlieren dürfen und im Nachhinein natürlich noch wichtiger war, wenn man sich die anderen Ergebnisse angeschaut hat. Und diese Variabilität hat man sehr gesehen. Ich finde vor allem, dass die Verteidiger das ziemlich gut gemacht haben diesmal. Also, ob nun Deeks, Man of the Match, sprechen wir wahrscheinlich nachher nochmal drüber, Elvedi oder Sander, die sind immer wieder auch nach vorne gegangen, haben sich als Anspielstation anspielen lassen, haben auch so ein bisschen im Mittelfeld und am Ende sogar die Stürmer auch entlastet, ne? Also, jeder war sehr beweglich, also sind auch ein bisschen mehr gelaufen als Union, jetzt nicht von der vom Bruttolaufen her, von den Bruttokilometern, aber grundsätzlich waren sie sehr frisch, sehr dynamisch. Alles, was wir vorgeworfen haben in den letzten Wochen den Spielern, haben sie positiv gezeigt, dass sie es können und sie haben es angenommen. Und ihnen war auch klar, was auf dem Spiel steht. Ja, und dementsprechend sah das Spiel auch sehr gut aus von der ersten Minute. Also man hat ihnen angemerkt, die wollen heute auf jeden Fall gewinnen, auf jeden Fall ein Tor machen. Das hat am Anfang nicht immer ganz so gut geklappt, aber es war auf jeden Fall eine gewisse Torgefahr da und das war in den letzten Spielen nicht.
Das stimmt, absolut. Du hast definitiv recht damit. Also die Einstellung hat gepasst. Auch das Verhalten in der letzten Reihe hat sehr gut gepasst, was in den letzten Wochen immer mal wieder moniert wurde durch uns. Aber das sind so Themen, wo ich eigentlich denke, das sind halt die Basics, ne? Also das ist eigentlich das Letzte, woran wir uns stören sollten, dass du in den letzten Wochen darüber sprichst, dass das Verhalten in der Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, wie es dann eben ausschaut, dass es da nicht stimmt. Und das war jetzt gegen Union verdammt gut und so erwarte ich das eigentlich auch immer. Ich meine, klar, du kannst dich nur so positionieren und bewegen, wie der Gegner das zulässt. Und Union hat jetzt offensiv nicht gerade unfassbar stark angerannt. Also das gehört ja auch zur Wahrheit. Du hast aber halt eben gesehen, dass wenn einer der Innenverteidiger einen Offensivvorstoß vorgenommen hat, dass dann diese Räume kompensiert wurden, dass dann beispielsweise auch ein Skelly sich von der Schiene auf den rechten Innenverteidiger hat fallen lassen, um diese Räume wieder zu schließen und dann beispielsweise ein Sander oder ein Elvedi nach vorne rücken konnte. Und wie gesagt, das sind Basics. Also das erwarte ich mir eigentlich immer. Und da muss ich sagen, ich will jetzt gar nicht zu negativ werden, aber da muss ich sagen, das ist eigentlich was, was ich so als gegeben sehe. Wenn du Bundesliga-Fußball spielst, dann muss eigentlich jeder Spieler, der da auf dem Platz steht, das verinnerlichen und auch verkörpern. Und wenn das dann am ersten oder zweiten Spieltag vielleicht noch nicht so funktioniert, dann bin ich auch nachsichtig. Aber ja, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir haben noch 10 Spiele zu spielen. Ne? Also da muss das eigentlich ein Basic sein, der in jedem Spiel, egal ob der Gegner jetzt wie am kommenden Wochenende Bayern München oder die Woche drauf St. Pauli heißt, einfach von der Einstellung her an den Tag gelegt wird. Und das haben sie jetzt gegen Union wirklich sehr gut gemacht. Und du hattest da einfach auch das Gefühl von Minute 1 an, dass deine Mannschaft auf dem Platz steht. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das seit langer Zeit mal wieder eine Rückmeldung war, die du als Fan von der Mannschaft bekommen hast. Und du einfach sagst oder nicht gesagt hast, ja, es wird wieder ein Spiel, wie es in den letzten Wochen immer so stattfindet. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das muss ich sagen.
Ja, und es war vielleicht auch genau der richtige Gegner, den wir gebraucht haben, der jetzt am Samstag im Borussia-Park gespielt hat. Der unangenehme Gegner Union, ich will da auch die Leistung von denen gar nicht so schlecht reden, weil die sind wirklich unangenehm zu spielen und da haben einige Mannschaften ihre Probleme. Aber es ist keine Mannschaft, die jetzt komplett draufgegangen ist, wo wir wieder Probleme haben. Und die hat natürlich am Ende auch nicht die Klasse wie Frankfurt oder Freiburg oder Leverkusen, die wir zuletzt gesehen haben. Das muss man auch sagen. Nichtsdestotrotz musste die erstmal niederringen. Und das haben die sehr seriös gemacht. Und vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Also mindestens die Hälfte der Mannschaft hat auch mal versucht, in eine Abschlusssituation zu kommen und hat das ganz gut gemacht. Und das war in der Vergangenheit ja auch zu selten, dass wir eigentlich immer nur die gleichen da vorne gesehen haben. Und am Ende war es Tabakovic. Und die Last lag gar nicht mal so sehr bei ihm, sondern ne, es hat auch mal ein Sander versucht. Es hat so ein Engelhardt, außer ne, diesen einen, den er da leider drüber gezogen hat, versucht. Moya sowieso. Dann die Offensivleute auch. Also Elvedi ist auch immer im Kopfball stark und Diekz hat ja sowieso das Tor gemacht und war ja irgendwie ein zweiter Stürmer in manchen Szenen sogar. Also und das finde ich auch ziemlich gut, dass sie es gemacht haben, dass sie es getraut haben, dass sie gesagt haben, okay, ich traue mich jetzt immer nach vorne zu gehen. Wie du sagst, du wirst hinten dann auch abgesichert. Und da merkt man auch, dass da auch eine gewisse Qualität da ist, wenn die sich trauen. Und das muss halt irgendwie freigelegt werden. Und vielleicht hat dieses Spiel das Ganze freigelegt. Leider kommt jetzt als nächstes die Bayern. Ich hätte mir natürlich jetzt als nächstes eher die Mannschaften danach mal gewünscht als zweiten Gegner. Aber gut, so ist es halt. Und genau, und Castrop genauso. Ne? Den darf man jetzt auch nicht vergessen. Also auch immer sehr, sehr dynamisch, versucht immer irgendwas zu kreieren, geht immer auch nach vorne. Also ja, der gefällt mir unheimlich gut. Ne? Darf nur halt nicht in der letzten Reihe irgendwie spielen, meiner Meinung nach. Dann kann es auch mal gefährlich werden. Aber durch die Bank weg war die Mannschaft, finde ich, ziemlich gut. Also mir fällt da gar kein Spieler negativ aus diesmal.
Das stimmt, ja. Es war, wie eben gesagt, es war gefühlt direkt von Anfang an eine Mannschaft auf dem Platz. Jeder hat da alles gegeben, nicht nur für sich, sondern auch für seinen Kameraden nebendran. Und das war einfach, ja, war schön, es auch mal wieder so zu sehen, weil wir es einfach in den letzten Wochen oftmals haben vermissen lassen. Und ja, du hast natürlich absolut recht. Also bezeichnend ist ja die Szene unmittelbar vorm Halbzeitpfiff, ne? Mit dem Torabschluss von Philipp Sander. Der da ein unfassbares Pfund zündet. Also das war ja ein absoluter Strahl, den er da auf das Tor von Renault abgefeuert hatte. Und da hat man auch wieder gesehen, es muss halt nicht irgendwie das Tor des Jahres sein. Der muss nicht im Winkel einschlagen oder unter die Latte gehen oder sonst wohin. Wenn ein Ball mit dem Tempo kommt, dann wird es unfassbar schwierig für einen Torhüter, den zu parieren. Und genau das ist in dem Fall ja passiert. Der Ball prallt nach vorne ab und ein anderer Spieler, in dem Fall Kevin Dieks, also es muss ja nicht mal ein Stürmer sein, der hat dann eben die Chance, den Abpraller, den zweiten Ball zu nehmen und ihn zu verwerten. In dem Fall hat Dieks leider ja, das Tor verfehlt, drüber geköpft. Also den kann er gut und gerne auch schon mal reinmachen. Aber da hast du wieder gesehen, wie leicht es einfach sein kann, Tore zu schießen, auch wenn der erste Abschluss vielleicht gar nicht so perfekt war. Aber der eben die Grundlage für dann einen Torerfolg bildet. Und ja, da hast du absolut recht, Holger. Das haben wir oft gesehen. Es gab viele Distanzschüsse. Das wurde ja in den letzten Wochen auch immer wieder trainiert, dass die einfach mal draufhalten und abziehen. Und ja, gerade mit Philipp Sander und mit Castrop sind jetzt zwei Spieler da, die mir dann auch direkt in den Sinn kommen, die das dann auch verinnerlichen, die das dann auf dem Platz versuchen umzusetzen. Und ja. Engelhardt hat es auch versucht, Honorat hat es versucht, Bolin, der später eingewechselt wurde, hatte ja eine Riesenchance, wo er den Ball eigentlich ins lange Eck schlenzen kann, beziehungsweise eigentlich sogar muss, aber ja,
Ja,
es gab viele Möglichkeiten.
und nur wenn du es versuchst, kannst du auch was kreieren. Das muss ja nicht Tor des Monats sein. Es reicht ja aus, wenn er abgefälscht wird und wir haben eine Person, die da steht, oder wenn der zurück zu uns kommt, der Ball, und du hast eine zweite Chance, oder du holst da nochmal eine Ecke raus, wo einer rangeht, oder im Zweifelsfall springt der Ball dann auch mal an der Hand eines Spielers und du holst vielleicht sogar einen Elfer raus. Ne? Nur dann kannst du es ja erzwingen. Und wenn du es noch nicht mal versuchst, ne? Wenn du es noch nicht mal irgendwie schaffst, so ein bisschen da Druck reinzukriegen und das zu kreieren, dann schießt du auch keine Tore. Und das haben sie mittlerweile verstanden. Das hätten sie meiner Meinung nach viel eher in der Saison auch mal versuchen sollen. Und ja, vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt.
Ja, das hoffen wir alle. Also das wäre wünschenswert, dass du jetzt einfach sagst, du nimmst da dieses positive Spiel und dann hinten raus eben auch das positive Ergebnis, das nimmst du mit. Du kriegst die Resonanz vom Trainer, vom Staff, auch von den Medien und von den Fans, die alle hinter dir stehen und dich dafür loben, dass du dieses Spiel so bestreitest, wie du es machst. Du hast es eben selbst gesagt, Union Berlin, wir alle wissen, wie eklig dieser Gegner sein kann. Und ja, von denen hast du nicht so viel gesehen. Also das war schon ein gutes Heimspiel, das wir da gemacht haben in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Und ja, von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie es eben weitergeht. Das nächste Spiel, werden wir nachher drüber sprechen, hat es natürlich jetzt mächtig in sich. Also da hätten wir jetzt leichtere Gegner bekommen können, um da dran anknüpfen zu können. Aber wir schauen mal, was das wird am kommenden Freitag. Und ja, konzentrieren uns jetzt aber erstmal noch kurz auf unser vergangenes Spiel. Ich hatte eben nochmal nachgeguckt. Es gab 6 Ecken. Das ist ja auch ein Thema, Ecken, Freistöße, wo wir in den letzten Wochen immer wieder drüber reden. Wenn du merkst, du bist in einem Spiel, wo du irgendwie mit fortlaufender Dauer so das Gefühl verlierst, das wird hier heute noch was, dann musst du doch eigentlich über die Standards aber versuchen, Zeichen zu setzen, oder? Also zur Wahrheit gehört ja, wenn man sich jetzt einfach mal den Spielverlauf anguckt, mit der eben angesprochenen Situation rund um den Abschluss Philipp Sander und Kevin Dix, der dann eben vor der Halbzeit dieses ja fast schon hundertprozentige Tor auslässt, gehst du in die Kabine und hast irgendwie, also so ging es mir dann, das Gefühl, boah, jetzt haben wir eigentlich eine gute erste Halbzeit gespielt, haben uns aber wieder nicht belohnt. Und ich bin erstmal skeptisch in die zweite Halbzeit reingegangen, weil es in der Vergangenheit oft ja so war, dass wir dann sagen, jetzt gab es eine gute erste Halbzeit und die zweite Halbzeit wird verhaltener werden. Das macht den Gegner stärker und ja, der Weg, den du selber gehen musst, der wird dann umso länger. Und ich fand, das war jetzt gegen Union tatsächlich anders, weil wir dann auch in der zweiten Halbzeit präsent waren und wir weitergespielt haben. Natürlich hast du immer unterschiedliche Spielphasen. Du nimmst dich auch mal ein bisschen zurück, lässt den Gegner noch mal spielen, dass der mehr Ballbesitzphasen hat, dass der vielleicht auch ein bisschen offensiver wird. Aber da war jetzt ja wenig Zwingendes dabei von Union, wo du sagst, Mensch, da hat mal die Hütte richtig gebrannt. Also allen voran, höchstens dann in der 98. Minute, bei dieser unsäglichen Nachspielzeit, wo ich dann echt noch kurz Angst hatte, dass jetzt Renault den Ausgleich macht. Das hätte ja irgendwie auch wieder zu diesem Spiel gepasst, aber ja, ist eben nicht passiert. Und so war es dann tatsächlich ein Spiel, wo du zwar diese Skepsis hattest, kriegen wir das irgendwie hin, noch das Tor zu schießen? Wir haben eben über die Szene von Bolin gesprochen, ne, wo du auch sagst, die kannst du gut und gern auch schon mal, kannst du den im Tor unterbringen. Dann hattest du das Abseitstor, wo der Park ja gefühlt explodiert ist. Also auch über
Ja.
eine gute Ballstaffette von Rocco auf Dix dann letzten Endes der Pass gespielt wurde und Dix den da aber sowas von eiskalt in das kurze Eck reinhämmert. Und du dann aber siehst, ja gut, es war aber dann halt wieder gerade, ich glaube, der Kopf war komplett im Abseits, ne, irgendwie 30 Zentimeter eine Abseitssituation, wo du dann denkst, Mensch, jetzt kriegst du es hin, ein Tor zu schießen, dann zählt es wieder nicht. Und das macht ja auch was mit den Köpfen, ne? Also das ist ja dann schwierig, in so einem Moment drin zu bleiben. Und das hat Borussia einfach sehr gut auf den Platz gebracht, fand ich, oder?
Ja, aber ich war ganz schön am Hadern, also mit dem Spiel und der Mannschaft. Also ich habe es nicht verstanden, wieso wir einfach dieses Tor nicht schießen. Das war ja diesmal auch ein anderer Ballbesitz und eine andere Qualität als in den Spielen davor. Also
Das stimmt.
da hatten wir Ballbesitz, sondern letztendlich war es wieder dieser Ballbesitz, der nicht torgefährlich ist. Und da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, naja, machen wir jetzt Tor gegen Freiburg, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hatte jetzt schon am Samstag das Gefühl, boah, wir haben den Gegner komplett in der Tasche, wir haben die Chancen, wir haben die guten Chancen, wir schießen die Tore, die dann vermeintlich abseits, also die abseits sind, es war ja nicht vermeintlich, sondern es war abseits und wir kriegen das Ding nicht rein. Also deswegen war ich ganz schön am Hader, dachte mir, boah, ob das nicht nach hinten losgeht, weil das ist ja genau wie du sagst, ne? Das wäre ja wirklich mal wieder ein Treppenwitz gewesen, ne? Wenn der Torhüter von Union Berlin dann am Ende das 1-0 macht. Das glaubt einem ja keiner. Ne? Aber diesmal, ja, weiß ich nicht. Glück ist mit den Tüchtigen, ich habe keine Ahnung. Also diesmal haben wir es dann geschafft, das Spiel wirklich auf unsere Seite zu ziehen, auch mal dieses Glück zu haben, einen Elfer zu bekommen in der Nachspielzeit. Sowas haben wir ja auch nicht so oft gehabt. Ne? Also das Spielglück war wieder ein bisschen bei uns eher, aber die Mannschaft ist auch so dominant aufgetreten und die hatten Chance und Chancen. Ne? Also deswegen, es war schon, als Gladbach-Fan war das schon wieder eine harte Nummer, die man da ertragen musste, mit einem guten Ende. Und am Ende natürlich, wahrscheinlich ist dieses Ende, ich spekuliere jetzt ein bisschen, wahrscheinlich ist so ein Ende vielleicht sogar besser, in der letzten Minute zu gewinnen, als wenn du das Einzel, wenn das Tor in der 65. gezählt hätte und du hättest dann 1-0 gewonnen und dann vielleicht noch ein zweites hinterher. Ne? Weil es halt so eine Explosion war, von den Rängen her, von den Fans. Also ich denke mal, alle sind aufgesprungen. Wann hatten wir zuletzt mal so ein Glücksgefühl?
Das stimmt, ja.
Und
Kann
das bringt
ich.
ja auch total viel. Das motiviert ja auch. Das motiviert mit Sicherheit ja auch die Fans, genauso wie die Mannschaft, die dann vor der Kurve steht.
Absolut. Also kann ich absolut nachvollziehen, weil mir ging es hier nicht anders. Ich habe an diesen Elfmeter fast nicht mehr geglaubt, ne? Also, wo du dann wirklich sagst, du hast die reguläre Spielzeit, hast du schon wieder hinter dir gelassen und du hast es bis dahin nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen. Und dann gibt es den Elfer. Und wir alle wissen ja, Kevin Dix ist ein sehr, sehr guter und erfahrener Elferschütze. Also, das ist ja schon mal gut, dass wir den in unseren Reihen drin haben. Aber ich habe dem Braten dann immer noch nicht getraut. Und als das Tor dann aber fiel, habe ich hier auch einen Schrei abgelassen, wie schon lange nicht mehr, ne? Weil der einfach so viel abgefallen ist in dem Moment. Und das habe ich jetzt schon von unfassbar vielen Fans gehört, wie emotional dieses Tor war. Weil halt jeder auch diese Brisanz kennt, ne? Und ich meine,
Ja.
klar, wir als Fans, wir haben natürlich auch gesehen und mitbekommen, was auf den anderen Plätzen passiert ist. Da können wir ja gleich auch nochmal drüber quatschen. Das wurde im Borussia-Park gar nicht angezeigt. Also das wusste ich zum Beispiel nicht, ne? Das habe ich jetzt von einigen Fans, die dann vor Ort waren, auch gehört. Es gab keine Zwischenstände. Und das stelle ich mir dann ja auch nochmal schwieriger vor. Und umso beachtlicher ist dann das, was die Fans da machen. Also, dass die eben wohl wissen, dass es zur Halbzeit in Hoffenheim für Pauli 1-0 steht, dass die Mannschaft so dermaßen in der zweiten Halbzeit supporten. Also, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und klar bewegt das irgendwas, ne? Das setzt Energie frei, das setzt Kräfte frei. Und ich denke auch, genau wie du es sagtest, dass das am Ende des Tages mehr wert ist, als wenn du irgendwie 2-0 in der regulären Spielzeit gewinnst. Weil du einfach merkst, du hast es jetzt dann doch mal geschafft. Wir haben so oft über das fehlende Spielglück gesprochen. Hier hast du es jetzt erzwungen und ziehst über genau dieses Spielglück mit einem Elfmeter ein spätes 1:0, wo gefühlt irgendwie keiner dran geglaubt hat. Und ja, du gewinnst das Spiel.
Ja, absolut. Also das war so wichtig, ich glaube wirklich für den ganzen Verein, für alle, die es mit Mönchengladbach halten, dass wir dieses Spiel so gezogen haben.
Absolut. Und vielleicht noch eine Statistik am Ende, also die das dann einfach ja nochmal unterstreicht, wie dominant im Abschluss wir da eigentlich waren, oder nicht im Abschluss, weil das wäre die Torstatistik, sondern wie dominant im Spielgeschehen wir waren. Liebe Grüße an Markus an der Stelle, der ja eigentlich für die Statistiken hier verantwortlich ist. Wir haben einen Expected Goals Wert von 3,02 zu 0,14. Also das sagt schon verdammt viel aus. Wir haben 21 Torschüsse abgegeben. Da siehst du einfach, das war jetzt tatsächlich mal ein Offensivfeuerwerk. Irgendwie war trotzdem auch ein Fluch mit drin. Der Ball wollte einfach nicht rein. Und hinten raus kriegst es dann aber eben über den Elfer hin. Alles nochmal zu regeln, die 3 Punkte zu Hause zu behalten und dieses Spiel eben zu ziehen. Ich will jetzt gar nicht allzu lange über diese, ja, dann schier unfassbar lange Nachspielzeit nochmal quatschen. Ja, es gab die VAR-Prüfung, es gab vorher die VAR-Prüfung mit dem Abseits, dass es da Nachspielzeit gibt, das ist klar. Ich habe jetzt aber auch nicht gesehen und auch nicht verstanden, warum wir dann doch 99 Minuten spielen müssen. Also hat sich mir überhaupt nicht erschlossen.
Ja, weiß ich auch nicht. Also ja, 4 Minuten hat er ja angesetzt und in der 90. haben wir ja, glaube ich, war die Szene und ich weiß nicht, wann er ever war, in der 93. Minute. Ja, also dass er da noch mal 4 Minuten drauf oder 5 sogar, wie du sagst, das ist natürlich auch Wahnsinn. Andererseits, also wir können uns über den Schiedsrichter jetzt auch nicht beklagen. Ich finde, das war eine ganz ordentliche Leistung.
Fand ich nicht.
Nee, fandst du den schlecht?
Ja, hat mir nicht gefallen.
Ja,
Können
ich
wir ja
war.
gleich nochmal nachschieben. Also lass
Ja.
uns vielleicht erstmal das Spiel zu Ende bringen.
Ja, also ich
Hattest du.
meine, das Spiel war ja dann zu Ende.
Ja, genau, ja, aber du hattest halt diese 5 Minuten hinten raus nochmal. Das habe
Ja.
ich überhaupt nicht verstanden,
Ja.
wo die dann nochmal herkommen. Und es wurde dann ja hinten raus auch nochmal eng, ne? Wo du dann auch sagst, das macht ja auch nochmal was mit dem Gegner. Also, wenn du als Gegner so ein Last-Minute-Gegentor bekommst, dann hast du ja trotzdem noch die Möglichkeit, in dann 5 Minuten nochmal was zu machen. Und die kommen dann tatsächlich über einen Eckball und über einen Abschluss nochmal in die Situation, wo sie abschließen können. Also andersrum, den Abschluss, daraus gab es den Eckball, wo du sagst, da hat nicht viel gefehlt. Ne? Also wenn Renno den Ball dann auf einmal irgendwie im Kasten unterbringt, dann wäre das aber sowas von typisch zu unserer Borussia-Saison, die wir dieses Jahr sehen. Hätte ich irgendwie direkt blind unterschrieben, dass sowas passiert.
Ja, hätte sein können, ne? Aber diesmal hatten wir das Spielglück und nicht die Unioner. Oft genug war es andersrum und deswegen, ich bin da ganz glücklich und ja, wir haben es uns auch wirklich verdient. Also du hast einen X-Goal-Wert angesprochen, gleichwohl man sagen muss, der Elfer, der zählt da, glaube ich, auch relativ viel rein, aber natürlich stimmt schon, wir hatten Chance auf Chance und ja, die Unioner hatten dann eine Chance in der letzten Minute vom Torwart. Also das sagt ja alles über das Spiel aus, ne?
Definitiv, ja. Vielleicht jetzt noch der von mir bereits angebrachte Einwand zum Schiedsrichter. Also, ich will jetzt gar nicht groß auf dem Schiri drauf rumhacken. Also das mag ich eigentlich sowieso nicht. Ich suche den Fehler lieber bei uns oder das Problem bei uns. Aber was mir da überhaupt nicht gefallen hat, waren diese kleinen Entscheidungen. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei gelbe Karten gegen uns gesehen und es gab eine einzige gegen Union, gegen Trimmel war es, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. Der hatte nach der gelben Karte, die er bekommen hat, fünf Foulspiele getätigt. Fünf. Das war nichts Schlimmes, aber fünf Fouls, wenn du gelb vorbelastet bist, das kann eigentlich nicht sein. Und dann darf dieser Spieler nicht mehr auf dem Platz stehen. Und bezeichnend, und das hat mich dann wirklich tierisch geärgert, war dann diese Szene in der zweiten Halbzeit, als Moya kurz vor seiner Auswechslung stand und der innerhalb von 5 Minuten vier, fünfmal gelegt wurde. Da musst du als Schiedsrichter den Spieler auch ein bisschen schützen. Also du weißt, das ist ein 17-jähriger Junge. Gladbach hat ja Oberwasser in dem Spiel und Union geht da relativ resolut rein. Das kannst du ein, zweimal durchgehen lassen, aber spätestens beim dritten Mal musst du ein Zeichen setzen. Und wenn das Zeichen ausbleibt, dann merkt der Gegner ja auch, okay, wir können so weitermachen. Und jetzt will ich nicht zu viel da rein interpretieren, aber was ist denn das Schlimmste, was da passieren kann? Da kommt jemand, der übermotiviert ist, wie dann Haberer war es, glaube ich, der einfach zu spät kommt und Moya da ordentlich am Knie trifft. Also das war jetzt kein schlimmes Foul, aber es gab diesen Kontakt und jetzt lass mal durch die Geschwindigkeit, die da auch auf dem Platz herrscht, irgendwas passieren. Dass du sagst, ein Moya, der hat jetzt irgendwie Probleme am Meniskus oder sonst was.
Ja,
Dann
das
ist
stimmt.
der durch hausgemachte Probleme des Schiedsrichters außen vor. Und das hat mich sehr, sehr gestört.
Ja, ich meine, Haberer hat ja dann auch gelb gesehen dafür.
Klar,
Und
aber das war zu spät, meiner Meinung nach.
ja, das war vielleicht ein bisschen zu spät, ne? Das stimmt. Ja, kann man so sehen. Ich habe jetzt nur keinen großen Fehler gesehen. Also ich finde zum Beispiel, wir haben ja eben kurz drüber gesprochen, Dortmund gegen Bayern, das Foul von Schlotterbeck, das war so eine klare rote Karte. Und da ist ein VAR dran, da guckt ganz Deutschland hin, ne? Und da wird rot nicht gezogen und dann ist es nur gelb. Also das war einer der schlimmsten Fouls. Also da würde ich mich extrem drüber aufregen, sage ich mal. Deswegen nehme ich jetzt mal den Schiedsrichter bei unserem Spiel ein bisschen in Schutz. Du hast recht, man muss die Spieler auch schützen. Ich fand es jetzt aber nicht so dramatisch und er hat dann ja noch ein paar gelbe verteilt, ne? Auch wegen Meckerns an Khedira. Aber ja, ne? Da
Ja,
haben wir leider schon andere Sachen erlebt in unserem lieben
das
Fußball.
stimmt. Will ich auch gar nicht alles nochmal aufkochen. Also das Schlimmste, was ich je live gesehen habe, war die Szene mit Plea in Leipzig. Also als dieses Exempel statuiert wurde und der mit Gelb-Rot vom Platz runtergeht. Also ja, das war eine Vollkatastrophe gewesen. Aber mich hat es einfach gestört, dass das in der ersten Halbzeit begonnen hat mit Trimmel eben. Ne? Und es passiert nichts. Es gibt keinerlei Konsequenz. Und es geht dann genauso in der zweiten Halbzeit weiter. Und das hat mich einfach tierisch gestört. Ich habe dann ganz kurz in der Halbzeit oder unmittelbar nach der Halbzeit, die Halbzeit war ja etwas länger gewesen,
Ja.
zu Philipp noch rumgewitzelt und habe gesagt, ja, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn der VAR nicht funktioniert. Aber ja, hinten
Das
raus
war
war
aber,
es.
ich wollte gerade sagen, also das wäre ziemlich doof gewesen. Dann hätten wir am Ende noch einen guten Freistoß gekriegt, aber kein
Ja.
Elfer.
Wer weiß, welche Mikrofone dann nicht funktioniert hätten. Vielleicht hätte dann das erste Tor von Dix schon gezählt.
Ja,
Also,
gut, das kann sein, ja.
ja, egal. Machen wir einen Haken dran. Borussia gewinnt das Spiel 1:0. Es war ein unfassbar wichtiger Sieg. Wir haben es eben angesprochen und ja, ihr Fans da draußen, ihr wisst es natürlich auch alle. Der Spieltag war relativ kurios gewesen, ne? Also, wer hätte das gedacht, dass Mainz einen Punkt aus Leverkusen mitnimmt? Da kannst du jetzt noch sagen, nach den letzten Wochen bei den Leverkusenern irgendwie noch möglich, weil Leverkusen ja auch jetzt irgendwie nicht mehr auf dem Niveau ist, wo sie schon waren. Aber ja, dass dann Pauli eben in Hoffenheim gewinnt, das war natürlich schon eine kleine Katastrophe, so ehrlich muss man sein. Werder Bremen spielt zu Hause gegen Heidenheim, da war für mich eigentlich ganz klar, dass die das ziehen werden. Die gewinnen dann auch souverän 2:0. Und ja, die Situation im Tabellenkeller, die spitzt sich einfach von Woche zu Woche immer weiter zu. Einzigster in Anführungszeichen Lichtblick ist Wolfsburg. Also die machen auch von Woche zu Woche da weiter, wo sie aufgehört haben und haben eine ordentliche Packung gegen den VfB bekommen am Sonntag, verlieren 4:0, sodass wir jetzt unten im Keller eben die Situation haben, dass Borussia mit 25 Punkten auf dem 12. Platz steht und ja, Bremen mit 22 Punkten auf der Relegation und Wolfsburg auf einen direkten Abstiegsplatz gerutscht ist mit 20 Punkten. Und ja, in den nächsten Wochen hat es das Programm eben noch ordentlich in sich. Weil wenn wir jetzt einfach mal gucken, wir fahren jetzt Freitagabend gegen Bayern, über das Spiel und über die Bayern werden wir gleich auch noch mal kurz quatschen. Aber danach zählt es dann halt eben. Ne? Also wenn wir dann gucken, wer dann kommt, dann stehen nochmal nächste Woche Freitag St. Pauli an. Das ist ein 6-Punkte-Spiel, so ehrlich muss man sein. Also die dürfen da auf gar keinen Fall auch nur einen Punkt mitnehmen, sondern die müssen da wieder leer nach Hause fahren. Danach kommt das Derby in Köln. Dann haben wir erstmal eine Woche Pause, weil Länderspielpause ist. Und dann kommt Heidenheim in den Borussia Park. Und viel weiter will ich jetzt erstmal noch gar nicht gucken. Aber wir alle wissen es, danach geht es ja genauso weiter. Ne, du hast nochmal einen Kracher mit RB und dann kommt halt der Rest der Truppe. Dann kommt Wolfsburg noch, dann kommt Heidenheim. Also das werden jetzt entscheidende Wochen für Borussia. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie wir die gestalten werden. Aber jetzt gucken wir erstmal auf den nächsten Spieltag, wenn es dann eben heißt Freitagabend 20:30 Uhr. Borussia gastiert in der Allianz Arena. Einige von euch oder viele von euch, die Tickets waren ja sehr schnell ausverkauft, werden vor Ort sein. Philipp wird auch vor Ort sein. Ich habe mich dagegen entschieden. Und ja, ich bin mal gespannt, was es dann für ein Spiel wird, weil, Holger, das wird natürlich kein einfaches Spiel, ne? Auswärts bei den Bayern, die ja auch in einer sehr, sehr guten Form aktuell sind. Klar, die hatten jetzt ein paar enge Ergebnisse. Haben auch ein paar Gegentore kassiert, muss man ja fairerweise auch sagen. Ne? Gegen Frankfurt gab es zwei, gegen Dortmund gab es zwei. Also wer weiß, ich glaube, Tore schießen könnte man da schon. Ich bin aber mal gespannt, was das für ein Spiel wird. Weil, ja, die Bayern sind sehr dominant und sehr stark. Wie siehst du den nächsten Gegner, die Bayern?
Ja, was soll man zu den Bayern sagen? Ne? Also die Qualität, die wird ja rauf und runter geschrieben, ist halt die beste Mannschaft zurzeit und vielleicht sogar in Europa und vielleicht auf der Welt und vielleicht im Sonnensystem. Ja, also am Ende hat man ja nur eine Chance gegen Bayern, dass sie einen so ein bisschen unterschätzen und ne, uns nicht ganz so ernst nehmen. Mittlerweile machen sie das ja auch nicht mehr, haben es auch nicht mehr nötig, wie in den guten Jahren. Da sind sie ein bisschen mit Respekt auch nach Gladbach gefahren oder haben gegen uns gespielt. Das ist nicht mehr der Fall, auch zu Recht. Ich glaube, man hat nur eine Chance mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Spielglück, mit ein bisschen Schiri-Glück, mit ein bisschen, ne, dass sie uns überschätzen und unterschätzen und sich überschätzen.
Champions League Rotation eventuell noch.
Ja, ach ja, weißt du, Champions League Rotation, dann wird ein Musiala spielt dann auf einmal, der sonst auf der Bank ist, ne, und Lennart Kahl statt Olise und was weiß ich, wen die noch alles auf der Bank haben, ne, irgendwie. Ja, dann, wenn Kane vielleicht mal auf der Bank sitzt, aber dann schießt irgendwie Gnabry die Tore und wie gesagt, dann kommt Leon Goretzka rein, der eigentlich sonst keinen Stammplatz hat. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, du musst da als Trainer wahrscheinlich auch nicht viel sagen. Das weiß jeder, was dich da erwartet. Vom Ballbesitz kannst du dich ja komplett verabschieden. Das heißt, es wird wie beim Handball sein, du wirst da hinten drin stehen, du wirst hoffen, dass du Standards kriegst, dass du vielleicht mal einen Konter kriegst, ne? Aber jetzt ist ja Tabakovic auch nicht der Konterspieler im klassischen Sinne, wie wir den auch mal hatten. Thuram, den er einfach den Ball nach vorne schießt, der läuft hinterher und kriegt das hin. Wir können ein bisschen darauf hoffen, dass Upamecano vielleicht einen schlechten Tag hat. Das hat er öfters mal gegen Gladbach. Aber ansonsten ist das eigentlich so eine klare Geschichte für Bayern, wenn die das einigermaßen seriös angehen, dass man ja eigentlich nur hoffen kann, ne, Torverhältnis ist jetzt nicht dolle, aber die Mannschaften hinter uns, haben noch Schlechteres bis auf Köln. Und dass man einfach hofft, dass die uns jetzt nicht komplett abschießen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich glaube, wenn du da ein Unentschieden holst, dann ist das wahrscheinlich wie ein Sieg. Und wenn du einigermaßen knapp verlierst, ist okay. Ne?
Ja, definitiv. Also ein Unentschieden würde ich direkt mit Kusshand nehmen, würde ich sofort unterschreiben. Egal, ob das ein 3-3, ein 2-2 oder 0-0 ist, ist mir egal. Also den Punkt nehme ich sehr, sehr gerne mit, wenn es denn so kommt. Ich bin mal gespannt, wie wir uns präsentieren werden, weil die Frage wird ja sein, mit welcher Einstellung oder mit welcher Einstellung und mit welcher Formation geht Borussia in das Spiel rein? Wir haben, fand ich, zu Hause ein sehr, sehr starkes Spiel gegen die Bayern gesehen und gemacht. Trotz der frühen roten Karte, die wir da gegen Castrop gesehen hatten. Also in Unterzahl sehr lange sehr gut gespielt gegen die Bayern. Die Frage ist, was wird es jetzt eben Freitagabend werden? Und da habe ich eine Systemfrage an dich, Holger. Also wenn ich jetzt Trainer wäre, dann hast du für mich jetzt schon sehr viel gesagt, was wahr ist. Nämlich, du musst gucken, dass du nicht zu viele Gegentore bekommst und du musst gucken, dass du in die eine oder in die andere Situation in der Offensive kommst. Ich glaube nicht, dass unser System, das wir in den letzten Wochen da sehen, standhalten kann. Also dafür sind unsere Schienenpositionen, glaube ich, zu anfällig und dann fehlt dir in der Defensive die Stabilität. Dafür ist auch das Tempo einfach zu groß. Also wenn du jetzt mal guckst, egal ob das dann Lennart Kahl, Olise, ob das Diaz ist oder ob das Jamal Musiala ist, da wird ein Skelly nicht hinterherkommen, da wird ein Ulrich nicht hinterherkommen und dann wird es eng. Denkst du denn, dass wir eine neue Formation sehen werden? Denn mit dem, was du eben sagtest, wäre es für mich ganz klar, dass du jetzt in diesem Spiel ausnahmsweise gegen die Bayern eine neue Formation an den Tag legen musst, wo du sagst, du gehst mit einer richtigen Fünferkette rein und hast dann zwei klare Sechser davor stehen und drei offensive Spieler. Also, dass du sagst, du hast dann meinetwegen, Engelhardt ist ja gesperrt, ne, müssen wir natürlich
Ja.
berücksichtigen, der hat die fünfte Gelbe bekommen, dass du dann aber sagst, du hast beispielsweise mit Neuhaus und mit Rocco zwei ganz klare zentrale Spieler auf dem Platz. Und hast dann mit Moya oder Bolin einen Flügelspieler auf der linken Seite, mit Honorar, jemanden, der wieder auf die rechte Seite zurückkehrt und nicht im Zentrum steht, und mit Tabakovic vorne den offensiven Mann drin. Sodass du sagst, wenn du den Angriff verteidigen kannst, kannst du variabel über links oder über rechts, über die schnellen Spieler auch Akzente setzen. Denkst du, dass sowas kommen wird? Oder würdest du jetzt sagen, du erwartest, dass wir da von der Formation, von der Grundeinstellung quasi das gleiche Spiel nochmal sehen werden, wie es jetzt die letzten Wochen immer so der Fall war.
Ich glaube, wir werden keine Systemumstellung sehen. Dafür ist Polanski nicht der Typ. Ich sehe das nicht. Also die werden natürlich das nochmal anders interpretieren als am Samstag, das ist klar. Aber es, meiner Meinung nach wird Sander Engelhardt 1 zu 1 ersetzen. Also dass Rocco und Sander zentral spielen. Das heißt, Takay rutscht rein, wenn er wieder fit ist, was ich hoffe. Ansonsten bleibt das beim Gleichen, glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass er Castrop noch mal vielleicht spielen lässt und Moya oder Bulin, das weiß ich nicht. Vielleicht sagt er auch, okay, Moya ist ein bisschen vielleicht zu ehrfürchtig. Ne? Ich setze mal jetzt wieder auf Bulin, dass er da ein bisschen rotiert und umswitcht und hinterher einwechselt. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da auf einmal eine ganz andere ja, ganz andere Formation. Sie werden auch so ein bisschen so spielen, weil du es gerade sagtest. Also Honorar ist ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr nach außen gerückt. Er ist ja jetzt nicht mehr so, er ist ja jetzt wieder eher auf der Schiene. Na, das heißt, da kann er dann auch vielleicht den Raum vor sich nutzen gegen Bayern. Den wird er definitiv haben. Also wir werden viel Raum vorne haben bei den Bayern. Und wen kann man da schicken, wenn nicht ihn? Und vielleicht kann man da einen Moya oder einen Bulin schicken auf der anderen Seite. Und dann werden die hinten die Abstände verringern und sich hinten einigeln. Ne? Und man wird versuchen, über Rocco was zu kreieren. Ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da groß was ändert. Das hätte er jetzt ja auch machen können. Gegen Berlin wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, auch nochmal das System ein bisschen zu ändern. Das hat er ja am Ende dann auch nicht großartig gemacht. Also,
Ja,
irgendwie
aber
scheint
ja.
ihm dafür nicht prädestiniert zu sein, so wirklich
Aber
als.
gegen Berlin müsstest du ja, wenn, in eine andere Richtung gehen. Also da hättest du ja, wenn, müssen sagen, du gehst dann ganz klar auf mehr Offensive, rückst aus diesem Dreier-Fünfer-System ab, dass du einfach einen offensiven Mann mehr hast, den du bespielen kannst. Aber ich glaube, gegen Bayern wird das tatsächlich entscheidend sein, wie defensiv stabil du stehst. Und das wird abhängig von den Schienenspielern sein, wie gut Skelly nach hinten mitarbeitet. Wie gut Castrop oder Ulrich, wer auch immer dann die linke Schiene begleitet, ja, da arbeiten wird. Und ich würde es mir, wie gesagt, fast schon wünschen und hoffen, dass wir eine klare Fünferkette hinten sehen. Also ich bin kein Freund von der Fünferkette. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie sehr ich über die Formation von Adi Hütter damals geschimpft habe. Aber ich glaube,
Gegen
gegen
Bayern war sie
Bayern,
erfolgreich, ne?
genau, gegen Bayern war sie dann erfolgreich. Ich glaube, gegen die Bayern wird das eben entscheidend sein. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Also, ich glaube, bei den Bayern brauchen wir keine Schwächen zu suchen. Dafür sind die zu gut. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass deren Außenverteidiger jetzt auch nicht die ersten Außenverteidiger sind, also die erste Wahl der Bayern sind, sondern da stehen dann auch schon Ersatzspieler in Anführungszeichen, die natürlich immer noch gut sind, ganz klar. Aber ich glaube, da geht schon was, dass du sagst, wenn musst du eben über die Umschaltmomente kommen, du musst flanken und dann bringt Haris Tabakovic eben auch die Länge mit, dass der da zum Abschluss kommen kann. Und wer weiß, warum sollst du da nicht irgendwie ein Tor schießen oder zwei Tore schießen über genau diese Momente und dann entführst du eben einen Punkt aus München. Und wie gesagt, ich würde das direkt unterschreiben, würde es mitnehmen und bin vor allem sehr, sehr gespannt, was das am Freitagabend dann werden wird.
Ja, du brauchst vor allem auch echt Entlastung, ne? Also du kannst diesen Druck nicht 90 Minuten
Nee, dafür
aushalten.
sind die zu gut.
Selbst wenn du ein Tor schießt, kannst du dich nicht hinten rein. Also du brauchst Entlastung, du musst eigentlich auch ein bisschen mitspielen und davor habe ich halt Sorge. Also ich glaube, wir können da auch mal ein Tor machen, so wie aus dem Nichts. Aber dann haben wir trotzdem meistens dann noch, weiß ich nicht, 70, 80 Minuten zu spielen und der Druck ist, der ist riesengroß und wenn wir da nicht ein bisschen mitkicken, wird das schwierig. Und da haben wir im Moment leider die Probleme. Wir haben die Probleme, wir haben nicht so die Kicker, die dann den Ballbesitz irgendwie sinnvoll hinkriegen oder nach vorne was kreieren. Wir haben sehr oft Ballbesitz in den letzten Wochen gesehen, der von Elvedi zu Deeks und zurück und zu Takay und zu Skelly und zurück und zu Moritz Nikolas so. Und mit dem Ballbesitz kannst du gar nichts anfangen.
Ja, und es wird natürlich auch nicht einfacher, wenn wir uns jetzt mal in die Rolle von einem Nico Elvedi zum Beispiel versetzen, wenn du dann sagst, da kommt dann auf einmal ein Harry Kane angelaufen und hinten dran siehst du schon, dass dass ein Kimmich und Musiala anschieben. Also dann wird es ja nochmal schwerer, Anspielstationen zu finden und dich dann auch zu trauen, die Lücke zu bespielen, die sich vielleicht für einen Bruchteil der Sekunde öffnet. Also ja, das wird ein schweres Spiel, das wissen wir alle. Und ja,
Ja,
wir.
wir haben ja sehr oft auch über Qualität gesprochen. Ich finde aber eine Szene, die hat das so ein bisschen gezeigt, den Unterschied. Das war Engelhardt, da haben wir eben drüber gesprochen, wo er die Chance hatte, den Ball, der nach vorne zu ihm kam, den einfach nur aufs Tor zu bringen. Und gleichzeitig gab es diese Szene von Kimmich gegen Dortmund, ne, der den dann aus so einer ähnlichen Situation nicht ganz, ne, aber einfach reinballert. Und das ist der Unterschied von der Qualität her. Ne, den hätte Kimmich, den Ball, den Engelhardt gehabt, hätte Kimmich auch reingeballert. So,
Jo.
ne. Und das fiel mir dann so auf, wo ich dachte, so ja, genau, so sieht's aus. Ne. Das ist halt Champions League und das ist halt Abstiegskampf. Das ist der
Genau.
Unterschied.
So sieht's aus. Das ist halt der normale Unterschied, wo du sagst, das sind mal mindestens zwei Etagen Unterschied, wo du sagst, Kimmich bewegt sich da in anderen Sphären, hat eine ganz andere Qualität und da ja, machst du dir eben keine Gedanken. Also überleg dir mal, Harry Kane hätte das Ding von Dix bekommen vor dem Halbzeitpfiff.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Also, der Typ ist einfach unfassbar, ne, wie
Ja.
der spielt. Also.
Ja, das stimmt. Aber ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es dann wird am kommenden Freitagabend in der Allianz Arena. Und damit, Holger, würde ich tatsächlich schon zu unseren Tipps kommen. Ich weiß nicht, normalerweise frage ich ja immer in die Runde, wie eure Tipps sind. Ich würde es dir heute mal überlassen, ob du mit deinem Tipp beginnen möchtest oder ob
Aber
ich beginnen soll.
Fang du doch mal an. Du fragst uns immer und musst dann am Ende immer in die Lücke gehen. So, jetzt fängst du mal an, dann kann ich in die Lücke gehen, wenn es sie
Okay, alles.
gibt.
Ja, Lücke wird ja heute schwierig, ne? Ja, ich denke, wir werden es irgendwie hinbekommen, ein Tor zu schießen. Ob das dann am Ende für einen Sieg reicht, weiß ich nicht. Ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, aber ich will nicht gegen Borussia tippen. Und von daher glaube ich jetzt einfach mal dran, nach dem guten Spiel gegen Union werden wir das hinbekommen, auch ein gutes Auswärtsspiel zu machen. Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag zu Moya. Ich glaube nicht, dass Polanski Moya jetzt rausnehmen wird. Also auch wenn wir zu
Ja,
Bayern
wäre
fahren.
schön,
Also ich denke, dass wir
wenn er
den
drin
nochmal,
bleibt.
genau, ich denke mal, dass wir den nochmal in der Startelf sehen werden. Und tippe jetzt einfach mal auf ein 2:2 beim Rekordmeister.
Ja, das ist gut, weil ich habe von Anfang an auch für so ein 1-1 habe ich spekuliert und mal gucken, vielleicht kriegen wir das hin, die auf unser Niveau runterzuziehen, die Bayern und das hier am Ende. Vielleicht auch ein bisschen an die Champions League denken und wir da alles reinschmeißen, was wir haben, sodass wir am Ende über einen 1-1-Sieg feiern können.
Definitiv, wie eben schon gesagt, ne, das Unentschieden ist auf jeden Fall ein Punkt Gewinn, würden wir alle nehmen und würde uns in der aktuellen Situation definitiv gut tun, weil es einfach Bonuspunkte sind, so ehrlich muss man sein. Nur ganz wenige Teams kriegen das hin, da einen Dreier zu entführen. Ich glaube, bisher war tatsächlich Augsburg das einzigste Team,
Total verrückt,
das die
Augsburg.
Bayern geschlagen hat. Also, das ist schon Wahnsinn. Und ja, wer weiß, wenn wir das vierte Team sind, das da jetzt eben ein Unentschieden holt, dann kann ich damit sehr gut leben. Und ja, damit würde ich sagen, wünschen wir wie immer allen Fans, die am Freitag anreisen werden, natürlich ein gutes Spiel, kommt gut an, kommt wieder gut nach Hause, bringt irgendwie Punkte mit, egal ob es dann vielleicht ja sogar drei sind, man darf ja ein bisschen träumen oder eben der eine Punkt ist. Hauptsache, was Zählbares bringt er mit. Und ja, dann hören wir uns nach dem Spiel bei den Bayern wieder. Und wie immer schicke ich euch liebe Grüße aus dem Saarland.
Auch von mir schöne Grüße aus Münster und viel Spaß euch beim Spiel gegen Bayern und allen, die in München sind.